Beyond the Floss.
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 The Empowering Dental Podcast.
Wir nehmen euch mit in unseren privaten und beruflichen Alltag als Zahnärztin.
Sprechen über Höhen und Tiefen, ein gesundes Mindset und mentale Balance in der Zahnmedizin.
Teilen mit euch, was es wirklich heißt, heutzutage Zahnarzt zu sein.
Und bei uns findet ihr Empowerment für euer Daily Dental Life.
Jeden Mittwoch, überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auch bei YouTube, TikTok und Insta.
Herzlich willkommen zu Beyond the Floss, the Empowering Dental Podcast.
Hi und herzlich willkommen.
Wir fangen heute an mit einer Reihe für BerufsanfängerInnen. Und zwar haben wir von euch sehr viele Anfragen bekommen über Social Media und wir haben uns sehr darüber gefreut, ob wir nicht mal ein paar Fragen machen können für alle die noch nicht angefangen haben mit ihrem Beruf oder gerade erst ganz am Anfang stehen. Und das haben wir uns natürlich zu Herzen genommen und machen das sehr, sehr gerne. Deswegen haben wir jetzt heute Teil 1. Wir beginnen heute mit der ersten Praxis, denn das ist ja bekanntlich eine ganz schön wichtige Wahl und irgendwie auch aufregend, so direkt nach dem Studium. Man will dann richtig loslegen und deswegen haben wir gedacht, wir reden mal darüber, wie war das denn bei uns und was würden wir sagen, ist besonders wichtig in der ersten Praxis.
Wir sprechen mit euch über unsere Mentorinnen und was und wer uns in unseren ersten Jahren als ZahnärztInnen so richtig geprägt hat. Und ob wir glauben, dass es wichtig ist, in was für einer Praxis man arbeitet und wie viel Energie und Zeit man darin stecken sollte, sich seine erste Praxis auszusuchen.
Die Highs und Lows kommen dieses Mal von Anni, genauso wie das Learning der Woche. Und Dental Empowered werdet ihr von mir. Viel Spaß!
Highs und Lows.
Nora, wir haben es geschafft.
What?
Wir haben einen Van.
Oh, krass, heute.
Wir haben heute einen Van gekauft, also die Anzahlung gemacht für einen Van und er wird jetzt uns gehören.
Krass, mega krass, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja.
Dankeschön.
Hä, wann hast du das gemacht? Du hast auch gearbeitet.
Ich habe gearbeitet, wir sind zu dem Händler gefahren, haben uns den angeguckt, sind in Probe gefahren und haben eben gedacht, der passt, aber es geht so schnell. Warum ist das so unkompliziert?
Krass, und dann sucht man immer den Haken, ne? Man hat dann immer Sorge. Genau. Das ist so wie mit der Praxis. Du hast das erste Bewerbungsgespräch und denkst dir so, bam, wie ist es? Und dann denkst du dir, nee, kann nicht sein.
Es muss schwieriger sein. Und ja, jetzt haben wir aber heute alles unter Dach und Fach gebracht und jetzt gehört er uns und das Abenteuer Van kann losgehen.
Herzlichen
Glückwunsch. Richtig cool.
Danke. Dann würden wir gerne ein paar Update-Bilder haben in dem Podcast-Channel von TikTok und Insta.
Wir wollen natürlich auch ein Van-Channel machen, das ist ja logisch. Also unsere Journey quasi da dokumentieren, so wie alle das machen. Werde auf jeden Fall Content haben, um auch auf Beyond the Floss was zu posten. Mein Low der Woche ist ungefähr genauso nicht greifbar, weil nämlich in einer der Praxen, in der ich arbeite, sich sehr große Umstrukturierungen anbahnen. Mhm. Und das könnte bedeuten, dass ich da vielleicht nicht mehr arbeiten kann. Okay. Und man weiß nicht so genau, ab wann nicht. Und ich weiß auch nicht genau, ob das passiert. Und das ist irgendwie ein komisches Gefühl, wenn du weißt, du hast jetzt gerade irgendwie was gekauft, was teuer war und weißt aber nicht so, ob dein Einkommen genauso stabil ist wie vorher. Dann bin ich ja jetzt auch erstmal 3 Wochen weg, was total cool ist.
Ja, aber da ist man irgendwie auch total gehemmt im Urlaub in Anführungsstrichen, oder? Also
ich bin ja auch selbstständig, ergo verdiene ich halt diese 3 Wochen auch 0 Euro.
Ja.
Und das ist halt irgendwie ein Dämpfer. Ich probiere mich halt nicht davon beeinflussen zu lassen und mich jetzt auch trotzdem irgendwie...
Wann weißt du irgendwie mehr?
Naja, wahrscheinlich weiß ich mehr so ab April.
Na toll. Oh Gott.
Aber es könnte halt auch so sein, dass es halt Mitte April heißt, okay, ab Mai oder Juni ist vorbei. Ja, das fühlt sich doof an, aber ja, wie gesagt, ich probiere mich einfach nicht davon so beeinflussen zu lassen.
Du kannst ja, ich meine, das Einzige, was du proaktiv machen könntest, wäre halt schon mal nach anderen Stellen suchen und schon mal gehen, so ungefähr. Mhm. Aber wenn man dann halt auch noch irgendwelche großen Arbeiten oder so hat, das ist auch immer ärgerlich, wenn man dann schon vorher geht und man darf die Patienten ja dann auch nicht mitnehmen. Also
Vor allem, man fragt sich auch, was ist dann mit den Patienten, was passiert dann mit denen, wo kommen die hin?
Ja.
Und ich habe auch gesagt, dass ich mich dann halt umgucken werde jetzt. Mhm. Und das war auch in Ordnung. Das muss man ja dann auch einfach als Gegenpartei dann auch verstehen, wenn man
Klar.
da vor so Unsicherheiten steht. Aber ich habe dann tatsächlich auch mal meine Patienten durchgeguckt und da kommen halt ein paar halt auch für große Arbeiten zurück und denke ich mir so, Mann, nicht, weil ich die Arbeiten unbedingt machen will, aber auch, weil das so Patienten sind, an denen hänge ich. Und wir
Ja,
sind
vor
so weit
allen
gekommen und ich
Dingen.
weiß, dass die
Genau.
mir vertrauen und ich möchte das
Ja.
gerne mit denen zusammen machen. Ich
Ja,
möchte,
man hat ja
ne, ich,
dann, also die großen
ja.
Arbeiten kommen ja am Schluss.
Genau, halt die Journey, die man zusammen
Ja,
hatte
das
mit den
meine ich, genau.
Patienten. Das ist ein richtig fettes, dickes Mega-Low.
Ja,
Und dagegen
Mensch.
steht halt dieses richtig dicke
Ja.
Mega-High. Und ja, so ist es manchmal im Leben.
Ja.
Turbulent, wie unsere letzte Folge.
Ja.
Fokus Beyond the Floss.
Man kommt dann so aus dem Studium raus und ist total heiß aufs Arbeiten. Zumindest war es bei mir damals so. Manche wollten ja auch erstmal Urlaub machen. Ich glaube, im Moment geht so ein bisschen der Trend Richtung Urlaub und irgendwie
Geil.
Pause.
Ist bei uns halt auch schon wieder richtig unterschiedlich. Ich war halt erstmal ein halbes Jahr reisen.
Ah ja, krass, siehst du? Finde ich
Ja.
auch spannend. Also, ob man das jetzt jemandem raten würde oder nicht, ich finde, das ist halt total individuell. Ich wollte unbedingt sofort anfangen zu arbeiten. Du hättest mich die nächste Woche, ich dachte mir so, boah, geil, jetzt kann ich endlich arbeiten und muss nicht mehr studieren. Und
Ja.
ja, das, ja, witzig, dass du das so sagst. Aber
Ja, das
nehmen
machen wir
wir
in
mal.
unserer Studiefolge. Wir gehen jetzt über die erste Praxis. Also wir fangen jetzt an. Unsere
Okay.
Studiefolgen werden noch mal andere.
Okay, so reden wir über die erste Praxis. Nehmen wir an, also bist jetzt entweder völlig fertig von dem Examen oder total motiviert aus dem Urlaub und kommst du
Hast
jetzt mit.
dich selbst kennengelernt und mich selbst auseinandergesetzt?
Und dann fängt man ja erstmal an, die erste Stelle zu suchen. Also bei uns war das damals so, man hat dann irgendwie über die Zahnärztekammer geguckt. Wie war das, oder? Also ich meine,
Ja, also ich habe
online irgendwie. Und Aushänge. Oh, stimmt. In der Uni waren auch immer so
Schwarzes
aus.
Brett.
Ja, am schwarzen Brett, da waren Aushänge. Da habe ich auch eine Praxis, nämlich, ja, da bin ich auch zu einer Praxis hingegangen.
Also ich habe auf der Kammerseite geguckt. Ich fand alle Praxen, die da in Berlin auf der Kammerseite waren, fand ich doof. Und dann habe ich mich initiativ beworben bei den Praxen,
Ah
wo ich
ja.
hin wollte.
Ja, das habe ich auch bei manchen gemacht. Ich glaube, ich habe auch in der ZM geguckt. Die hat man ja dann schon ziemlich früh zugeschickt bekommen. Fand ich auch
Stimmt.
cool. Stand dann schon so
Ne?
Zahnärztin, ne,
Ja.
in der Adresszeile.
Stimmt.
Das habe ich mich schon sehr wichtig gefühlt.
Ja.
Ja, und dann ist man da hingegangen, ne?
Ja, wie war denn deine erste
Ich
Bewerbung?
weiß, ich habe mich auf jeden Fall in ganz vielen Praxen beworben, weil ich dachte, ich muss mir jetzt erstmal ein Bild davon machen, was es so gibt.
Ja.
Und ich kann mich noch so an die schlimmsten erinnern, an die schlimmsten Bewerbungsgespräche.
Ja.
Und eins davon, das war so hardcore. Ich war voll arm, ja, also arm in
Warst halt
Anführungsstrichen, aber
Student, ja.
ja, ich hatte halt nicht so viel Geld. Und dann sagte er zu mir, das war ein Mann, und der sagte dann, ja, und was sind denn so ihre Hobbys? Und dann meinte ich, ja, ich meine, ich kam aus dem Studium, ich hatte gar keine Hobbys, ja. Also ich bin irgendwie zu
Mein
McFit
Hobby ist mein
gegangen.
Staatsexamen.
Ja. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist so, ich bin zu McFit gegangen und irgendwie ab und zu um so einen See gejoggt, um mich irgendwie abzureagieren und meine Fitness zu behalten. Aber meine Hobbys waren ja alle weg. Meinte ich halt, ja, ich habe lange Tennis gespielt, aber ich habe das jetzt halt nach den ersten 3 Jahren des Studiums pausiert und deswegen bin ich jetzt aktuell nicht mehr im Verein. Ja, aha. Wieso? Aber warum? Und meinte ich, naja, ich hatte halt nicht so viel Zeit und auch nicht so viel Geld. Ja, aber Tennis
Ja.
ist doch nicht teuer.
Wie
Und
alt
ich
war er
so,
denn?
naja, der war so vielleicht Ende 50. Und
Okay.
ich meinte so, und ich fand, ich war erstmal völlig vor den Kopf gestoßen, aber man ist ja noch so in diesem Staatsexamen-Modus drin von diesen ganzen mündlichen Prüfungen und du hast auf alles eine Antwort und du lässt dir nie anmerken, dass du irgendwas doof findest. Und genau, und ich saß da so und meinte so, naja, das ist, würde ich sagen, Ansichtssache. Für mich war es halt einfach zu teuer. Und er so, ja, aber jetzt mal ernsthaft. Also Tennis ist ja kein teurer Sport. Und ich meinte, ja, das kommt natürlich so ein bisschen drauf an. Also ich habe natürlich einen Schläger, aber man muss ja dann auch neue Bälle kaufen und man braucht ja auch dann die richtigen Schuhe für den richtigen Platz oder so jetzt innen, außen Teppich. Und dann muss man ja auch noch die Platzgebühr bezahlen, vielleicht noch eine Gebühr von, ja, aber also Tennis ist jetzt wirklich kein teurer Sport. Und also das würde er jetzt überhaupt gar nicht verstehen. Und dann meinte ich halt, ja, okay, also wie gesagt, ich glaube, es ist einfach Ansichtssache, aber und er hat auch gar nicht locker gelassen. Und ich hatte das Gefühl, das ganze Bewerbungsgespräch hat eigentlich nur davon gehandelt, dass er mir sagen wollte, dass Tennis nicht teuer ist. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, ich dachte,
ich wollte Zahnärztin werden.
Ja, ich fand's total cool. Und in dem Moment habe ich aber dann auch schon abgeschaltet. Also ich war dann schon so, okay, die Praxis ist auf gar keinen Fall.
Ja.
Aber ich finde es so krass, weil du kommst da rein, du bist super unsicher.
Ja.
Und freust dich eigentlich ja auch, du findest das irgendwie spannend und dann ist das so ein Downer. Also ich war echt so richtig, ich war richtig traurig irgendwie und sauer auch.
Verstehe ich
und,
auch, ja, klar. Ja. So enttäuscht ist man dann, ne? Man hat ja auch so eine Vorstellung und man ist super excited.
Also das war, würde ich sagen, mein blödestes Bewerbungsgespräch.
Mhm.
Wie war es bei dir? Kannst du dich erinnern?
Ich bin gerade die ganze Zeit am Überlegen eigentlich. Ich war in meiner ersten Praxis. Ich kann mich irgendwie nicht mehr richtig erinnern, oder? Ich hatte nur ein Bewerbungsgespräch.
Echt? Dann erzähle ich dir, während du überlegst, noch von meinem anderen schlimmen Gespräch.
Ja, mach mal. Ich glaube, ich hatte nur eins.
Ja, okay, das ist ja cool. Dann wusstest du es direkt. Weil ich hatte dann halt noch dieses andere Gespräch und das war so krass. Das war wirklich so dieser Inbegriff von, wann hat er noch Zeit zu behandeln, wenn er nur Fortbildungen und Master macht?
Mhm.
Er hatte jeden Master, den man sich vorstellen kann.
Ach so, ich weiß welcher. Du meinst jetzt den, der sich alles, wo du in das Zimmer gekommen bist, der sich alles, alle Zertifikate und Urkunden an die Wand gehängt hat.
Ja.
Auch so, hat eine Zerekrone gemacht.
Gefühlt. Ja, wirklich, gefühlt. Richtig krass einfach. Und ich bin dann da so, ich bin so reingekommen und dann habe ich erstmal so gesehen, Privatpatienten und Kassenpatienten waren im Wartezimmer getrennt.
Nein.
Da war ich schon raus.
Nein.
Also bin ich reingegangen und dachte wirklich so, wow, okay, das entspricht irgendwie nicht so meinem Bild. Und dann kam genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, diese Situation mit diesen ganzen Zertifikaten da über ihm. Hat mich auch nach meinen Hobbys gefragt. Und dann meinte ich, ich habe lange im Chor gesungen, aber aktuell...
Gut, dass du auch in beiden Praxen... Dann hast du gesagt, nein, also das mit dem Tennis erzähle ich nicht doch mal.
Erzähl ich
den Chor.
Ja, was für Stücke wir denn gesungen hätten? Und dann meinte ich halt,
Madeline... Was sind denn das für Fragen? Was sind das für komische Leute? Wer fragt denn sowas?
Aha. Ja, welche sind denn die berühmtesten Komponisten der Welt? Gucken so an. Ich so, Vivaldi,
auf
Mozart,
Wiedersehen. Ich
will nach Hause.
Ja, aber das ist doch Vorführen von der Person dir gegenüber. Was ist denn das für eine Art und Weise? Also,
total.
Dann hättest du deine, mittlerweile würden wir dann, also wenn ich
aufstehen.
Das jetzt nochmal hätte, so ein Gespräch, dann würde ich sagen, vielen Dank für das nette Gespräch. Ich verabschiede mich jetzt. Ich denke nicht, dass diese Zusammenarbeit zustande kommen wird. Einen guten Tag. Und dann verlasse ich
genau.
den Raum.
So, das waren echt crazy Erfahrungen. Ich habe da schon echt einiges mitgenommen.
Also ich glaube, ich wusste einfach relativ früh genau, was ich wollte.
Mhm.
Und ich bin dann ja auch immer sehr spezifisch. Also ich habe mich auf jeden Fall in mehreren Praxen beworben. Das weiß ich. Ich hatte für meine erste Praxis nur dieses eine Bewerbungsgespräch. Ich habe mich, glaube ich, bei 3 Praxen beworben. Ich wurde dann 2-mal eingeladen. Dann hatte ich einmal schon die E-Mail bekommen von den anderen. Aber ich hatte bei jeder Praxis irgendwas, was mir nicht gepasst hat, auch bei den anderen beiden. Und bei der passte einfach alles. Und dann war es ja aber so, das habe ich ja auch schon mal hier im Podcast erzählt, ich habe ja so wenig Geld geboten bekommen, dass ich zu denen gesagt habe, ja, mit diesem Gehalt, Grundgehalt, kann ich meine Miete nicht sicher bezahlen. Dann habe ich ja noch gehandelt um da Mini-Beträge. Und das war sozusagen das Einzige, in Anführungszeichen, was halt an der Praxis quasi dagegen gesprochen hätte. Aber auch bei meinen Kollegen, also auch meinen Studienkollegen und Freunden, bei denen war das nicht großartig anders vom Einstiegsgehalt. Ich lag halt ein bisschen drunter. Und
wenn
deswegen habe ich gedacht,
wissen wollt, was Anni denn da verdient hat, dann müsst ihr unsere Money-Money-Money-Folge hören.
Genau.
Das sprengt uns den Rahmen.
Jedenfalls habe ich mich dann aber dafür entschieden, weil die genauso gearbeitet haben, wie ich wollte. Also ich habe dann quasi gedacht, okay, meine erste Praxis, da will ich so viel wie möglich lernen. Obwohl man ja denkt, man kommt aus der Uni und man kann jetzt alles und jetzt geht's erstmal los. Und dass ich das so gemacht habe, dafür bin ich auch total dankbar. Und das war sicherlich die richtige Entscheidung. Denn so wie ich damals behandelt habe oder wie ich das da gelernt habe, so mache ich das quasi immer noch. Und Ich war auch die erste Assistenzzahnärztin, die meine Chefs damals eingestellt hatten. Die hatten nämlich sonst immer nur, die hatten immer nur einen, sind drei Chefs gewesen, die hatten immer nur einen angestellten Zahnarzt, aber der war halt immer ein erfahrener Zahnarzt. Und weil mein Staatsexamen aber so gut war, haben die gesagt, okay, die wollen in mich investieren und haben dann mich aufbauen wollen, quasi, oder das halt auch gemacht. Und das Coolste an dieser ganzen Praxis war immer, die haben mich echt alles angucken lassen, die haben mir alles erklärt und noch mehr, die haben halt auch meine Sachen nachgeguckt. Das fand ich erst ein bisschen schwierig und habe mich so ein bisschen gekränkt gefühlt auch,
Ja, man ist ja auch
weil.
erstmal total stolz, ne? Man kommt dann und denkt sich so, jetzt guckt sich kein Saalassi mehr meine Füllung an. Ha.
Ja, genau. Und dann war das da falsch gedacht. Und weil die Praxis ja auch sehr spezialisiert war, hatten die halt auch große Patientenfälle. Was daran schwierig war für mich, ist, dass da Patienten mit einer bestimmten Erwartungshaltung kamen. Es war sozusagen kein Raum für Fehler. Und ich glaube, das ist vielleicht für die erste Praxis, die man sich aussucht, was, naja, wichtig ist, dass man zumindest jemanden hat, den man fragen kann. Und wenn man das Patientenklientel behandelt, was ich da hatte, gleich am Anfang, ist das halt nochmal ein noch krasserer Druck, als wenn man jetzt zum Beispiel in der Praxis ist, die ein bisschen breiter aufgestellt ist und dann ein bisschen mehr Raum zu haben und ein bisschen entspannter, ein bisschen mit weniger Stress und so diesem Leistungsdruck daran zu gehen. Also ich habe da in dieser Praxis ja ihn kennengelernt, den also meiner Meinung nach und was ich bisher gesehen habe, einer der besten Zahnärzte, die es gibt, ist so penibel und konstant in dem, was er macht. Und das kann ich auch ehrlich zugeben, er ist auch immer noch mein Vorbild und ich denke wirklich fast jeden Tag an ihn. Über das, was er gesagt hat, was er mir beigebracht hat, wie er das machen würde, wie er das einschätzen würde. Und manchmal erwische ich mich dabei, mich zu hinterfragen, ob er das wohl in Ordnung fände, was ich heute gemacht habe, ob das gut genug für ihn wäre. Und ich bin halt aber auch einfach so ein Typ, der, wenn ich jemanden bewundere, dann will ich dem halt unbedingt gefallen. Und dann tue ich halt alles dafür und arbeite so hart, dass man dann ein Lob von demjenigen bekommt. Und er ist aber vom Typ nicht so, dass er das macht. Sein Lob ist nichts zu sagen. Das ist ja ein sehr
Keine
traditionelles,
Kritik.
genau, ist halt keine Kritik. Angenommen, ich hätte jetzt irgendeinen Fall und es wäre super wichtig, dann würde ich ihn auch nochmal anrufen und fragen und sagen, hey, wie würdest du, mittlerweile sind wir beim Du, ist das nicht cool? würde ich fragen, hey, wie würdest du das machen?
Ja, aber ich finde es schon bezeichnend, dass sowohl du als auch ich unsere Mentorin kennengelernt haben in unserer ersten Praxis. Und ich frage mich, ob das nur an uns liegt, weil ich kenne auch andere, die das auch haben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass deswegen die erste Praxis auch so wichtig ist, weil das einfach der erste Punkt ist, an dem du geschliffen wirst.
Ja, absolut.
Ich habe auch meine Mentorin da kennengelernt und ich telefoniere jede Woche mit ihr, jeden Montag. Und wir stellen uns immer gegenseitig Fragen. Also wir haben uns auch am Anfang gesiezt und sie hat dann irgendwann gesagt, hey, du kannst auch wirklich du sagen. Und ich fand es voll
Yay.
krass, weil ich sie schon sehr bewundert habe und das nach wie vor auch noch tue. Und wir stellen uns aber inzwischen, also das finde ich dann, also das ist auch wieder, ne, das ist dieses, man möchte dem anderen halt unbedingt gefallen. Wenn sie mir eine Frage stellt, dann habe ich immer so das Gefühl, wow.
Prüfungssituation. Ach
Ich
so,
bin
ja.
gut, ich bin gut. Sie will mich um Rat fragen. Also das ist natürlich, das ist dann so das Beste von allem. Das zeigt ja dann auch wieder die Bewunderung letztlich meinerseits ihr gegenüber, dass ich mich dann so unglaublich geehrt fühle. Ja, du kriegst halt dann in der ersten Praxis, wenn das nicht ein kompletter Reinfall ist, dann kriegst du da halt einfach mit.
Ist
Ja,
halt
ich glaube.
eine super wichtige Ausbildung. Ich würde halt den Studis den Tipp geben für deine erste Praxis, wenn jemand sagt, ach komm, erst fang erst mal an, das stimmt nicht. Ich würde sagen, wenn du nichts findest und unbedingt Geld brauchst, ja, dann
Ja,
fang
dann schon.
irgendwo an. Aber schau, dass du so schnell wie möglich was findest, wo du dich wirklich gut fühlst, wo du denkst
Genau.
von, cool, hier würde ich auch behandelt werden wollen und find da deinen Mehrwert, sich da echt ins Zeug zu legen. Und wenn es jetzt in deiner Umgebung keine Praxis gibt, die das macht, was du cool findest, dann geh irgendwo anders hin. Dann mach den Schritt in eine andere Stadt.
Ja, da kann ich vielleicht auch noch mal von mir erzählen. Guck mal, ich habe aufgehört mit dem Examen und wollte sofort anfangen zu arbeiten. Wann habe ich angefangen? 4 Monate später? Ich habe nämlich wirklich nichts gefunden. Ich habe die Horrorgeschichten gerade erzählt, weil ich die ganze Zeit dachte, nein, 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 das passt überhaupt nicht zu mir. Ich fühle mich hier gar nicht wohl, so will ich nicht arbeiten. Und im Endeffekt dann hat mich ein Headhunter angeschrieben.
Ach echt?
Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich ein Inserat reingestellt hatte. Wahrscheinlich, sonst kann er mich ja eigentlich nicht gefunden haben.
Na, ich wurde auch in meiner Praxis, in der ich als erstes gearbeitet habe,
Ich
hat ein
auch.
Headhunter in der Praxis
Ja.
angerufen, um mich wegzuhanden.
Ja. Ja,
Das
mich
fand
auch.
ich echt, also da muss man schon echt Balls für haben.
Ja, was ich nur sagen möchte, und ich bin damals dann auch fast eine Stunde zur Arbeit gependelt. Und aber weil ich mich da so wohl gefühlt habe, das war einfach eine richtig moderne, junge Praxis, die total cool aufgestellt war. Und ich habe direkt gedacht, boah, hier gehöre ich hin, hier passe ich hin. Und ich habe alles in Kauf genommen. Und das ist auch das, was du ja gerade meintest. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass einem bewusst ist, wie wichtig die erste Praxis dann doch wieder ist. So wie du schon sagst, nicht einfach anfangen. Also man sollte schon ein gutes Bauchgefühl haben und sich da auch auf sich verlassen. Ja.
Weil man ja zum Beispiel, wenn man jetzt länger auch arbeitet, es wird immer schwieriger, was zu lernen, weil Kollegen weniger offen werden, je länger du auch selber schon
Ja.
im Beruf bist, dir zu zeigen, wie die arbeiten und quasi die Geheimnisse zu
Das
tauschen.
ist so komisch, oder? Aber so bin ich echt nicht. Also das ist
Nein,
ja, ich
also
meine, das
wir
ist
sind
nicht
so
Thema
nicht,
dieser Folge, aber
sonst hätten wir ja nicht diesen Podcast.
ja. Ganz
Aber
ehrlich,
ja,
verstehe
man
ich
kann nur
nicht.
besser werden. In der Zahnmedizin muss man zusammenhalten. Nur,
Total.
das können wir halt aus unserer Erfahrung sagen, das ist halt am Ende nicht mehr so. Hast du
Ja.
aber vor dem Zahnarzt noch einen Assistenzzahnärztin,
Ja.
dann ist es halt viel leichter für jemanden, dir noch was beizubringen. Dann fühlen die
Ja.
sich vielleicht gebauchpinselt und dann kannst du noch mal was fragen. Du kannst vor allem fragen und vor allem machst. Also sich nicht zu schämen, zu fragen, gerade am
Ist auch
Anfang.
wichtig,
Das
ja.
ist so wichtig, weil jeder, der, also ich kann euch eins versprechen, jeder, der länger Zahnarzt ist als du, der weiß mehr als du, der kann mehr als du und der weiß auch, dass man aus dem Studium mit den Grundlagen kommt, die nicht genug sind für die Praxis. Das weiß jeder. Da braucht man keinem was vorspielen und so zu tun, als
Ja.
könnte man es doch. Dann wärst du nämlich der erste Mensch, der vom Himmel gefallen ist,
Und Meister ist.
als Meister ist. Den gibt's nicht. Und das
Ja.
ist auch okay. Und deswegen frag denjenigen, von dem du dich auch behandeln lassen würdest. Dann kannst
Ja.
du ein guter Zahnarzt werden.
Genauso wie eine Autowerkstatt manchmal gut und manchmal schlecht ist, gibt es auch bei uns gute und schlechte. Ganz ehrlich, es gibt schon auch Situationen, in denen man als Anfänger sieht, dass derjenige, der einem da gerade vorbehandelt, irgendwie das gar nicht so macht, wie man das in der Uni gelernt hat, aber auf eine Art und Weise, die einem nicht gut vorkommt. Also man hat ja die ganzen wissenschaftlichen und fachlichen Aspekte zu dem Zeitpunkt noch am besten im Kopf. Und wenn man dann sieht, hey, guck mal, der macht das Adhäsivsystem komplett falsch, der ätzt irgendwie komplett den anderen Zahn mit an und irgendwie ist es nie trocken, wenn der irgendwas macht. Krass, ich habe immer gedacht, das muss trocken sein. Dann ist
Der
da schon
hat
was
das
dran.
erste hydrophile Komposit in der Praxis.
Ja, weil so, das sind Situationen, da ist es dann doch wieder wichtig, auf sich selbst zu vertrauen und nicht so ja, demütig zu sein, sage ich mal.
Zum Beispiel in der Praxis, in meiner ersten, da haben die mich gleich ganz früh gefragt, was haben Sie alles in der Uni gelernt? Was sind die Neuigkeiten? Wie würden Sie das machen? Wie ist es jetzt? Und die haben sich mit mir hingesetzt, die haben sich dann mit meiner Arbeiten angeguckt, die haben da PowerPoints gemacht, die haben Fotos gemacht von den Arbeiten, wenn sie was von
Ja.
mir gesehen haben, wo sie was zu kritisieren hatten.
Ja.
Und das ist, da muss man sich schon irgendwie auch wieder dann ein dickes Fell zulegen, um zu sagen, ich nehme das auch an, weil klar kannst du auch in der Praxis gehen, wo es egal ist und halt irgendwas machen, aber
Ja.
das sind du und ich sind das nicht. Wir sind nicht diese Art Behandler.
Also, ich wurde immer so, hier, komm, wir gucken deine Prep zusammen an. Und ich dachte, um Gottes Willen, bitte nicht. Ich will nicht die Prep zusammen angucken. Und dann war es aber gut. Man muss die Prep zusammen angucken. Es ist halt einfach so. Auch das erste Feedback vom Zahntechniker, so diese Krone, ich weiß noch, das war 1,5. Das war meine erste Krone, die ich in der Praxis gepreppt habe.
Aber super gut, ja, eigentlich,
Ja,
auch am
es
Anfang,
war
ja.
mega gut. Und ich habe mir
Wie
so
lange
eine
hast du
Mühe
gebraucht?
gegeben.
2 Stunden.
Also ich hatte, das habe ich schon mal erzählt und das ist, finde ich, zum Beispiel auch was, was man beachten sollte. Und zwar erstens, Umsatzbeteiligung von Anfang an ist diskutabel. Und zweitens, von Anfang an Zeitdruck haben ist nicht gut. Denn man wird von alleine schnell. Man ist aber nicht von Anfang an gut. Man muss erst richtig gut werden und dann wird man schnell. Ich hatte von Anfang an halt immer doppelt so viel Zeit wie die Chefin und das heißt, ich hatte für die Prep, glaube ich, 1 Stunde anstatt 1/2.
Und das war ja auch offen so kommuniziert. Das ist vor allem das, ne, dass man sich gar nicht erst die Gedanken machen muss von, nehme ich mir jetzt die Zeit? Also da kann ich sie mir nehmen, sondern es war ganz offen kommuniziert, dass du die Zeit hattest.
Genau. Und ich weiß noch, dass der Zahntechniker damals angerufen hat, weil mein Gott, diese 1 Stunde, also ich glaube, ich habe kein einziges Mal irgendwas abgesetzt. Ich habe da so drauf gestarrt auf diesen Zahn und ich habe den angepustet bis zum geht nicht mehr. Und ich hatte, glaube ich, 5 Toffelmeier-Matrizen auf jeder Seite drin und die, weil ich so Angst hatte, die Nachbarzähne anzupreppen und weiß ich nicht was. Das war, ich glaube, also ich weiß noch, die Assistenz hat mich damals auch angeguckt und dachte sich so, was ist mit ihr?
Ja,
Ne? Weil
ich
die
habe das
waren,
auch gleich eine super Geschichte.
ja, die waren halt total gewohnt, dass halt nach einer Viertelstunde die Prep fertig ist und dann dürfen sie die Fäden legen. Und bei mir war das halt so, ich habe, glaube ich, 55 Minuten gepreppt und dann durften sie noch 3 Sekunden die Fäden legen. Naja, und auf jeden Fall hat aber dann der Zahntechniker angerufen und meinte, er ist krass begeistert. Also die Prep ist perfekt. Mein Gott, war ich stolz. Mein Gott, war ich stolz. Das war schon cool. Ja, das war schon cool. Ich glaube, ich habe nie wieder so gut die Prep gepreppt wie da.
Ja, ich habe bei meine erste Behandlung, wo ich richtig geschwitzt habe, war eine, das ist seitdem übrigens auch nie wieder passiert. Das ist ja auch ganz oft so, wenn man irgendwo anfängt, hat man in den ersten 2 Wochen immer richtig komische Sachen,
Ja,
die
die
danach nie
nie
wieder
wiederkommen.
passieren. Ist auch ganz normal übrigens, gerade wenn man anfängt irgendwo, es kommen immer irgendwelche super seltenen Patientenfälle. Jedenfalls hatte ich in meiner allerersten Woche eine Patientin, die hatte passenderweise, also passenderweise zu meinem jetzt vor mir liegenden Freitag, die einen Skiunfall und hat sich alle Frontzähne oben von 2 nach 2 komplett abgebrochen.
Oh Gott.
Und zwar so, dass die alle eine Endo brauchten. Das heißt, ich musste die jetzt erstmal dann auf. Ich hatte ja nichts zu tun, weil meine einzige Patientin am ganzen Tag.
Ja, perfekt.
Ich hatte dann, ich musste dann also diese ganzen Zähne aufbauen und dann musste ich die trepanieren.
Wollte gerade sagen, das ist halt krass,
Ja,
weil
Nora,
ich
ich
habe
habe noch nie so geschwitzt wie in dem
ja.
Moment. Und ich hatte ein Mikroskop und ich hatte die Endoassistenz. Und vor allem, ich sollte die ja auch gar nicht eine Endo machen. Ich sollte die ja nur trepanieren und dann halt
Nur
wieder mixen.
trepanieren
Ja,
finde ich
genau.
auch geil, weil
Ich
nur
habe,
trepanieren,
gibt's halt nicht.
nee.
Und dann habe ich dann immer, ich habe angefangen, angesetzt, bzzzt, und
Oh
geguckt,
nein,
wieder
gepustet.
bzzzt, und geguckt. Und ich glaube, diese Assistenz, die ja den Endospezialisten gewohnt war, die hat gedacht, was macht sie da die ganze Zeit? Und ich habe mich ja auch die ganze Zeit noch gerechtfertigt. Ja, das ist aber auch wirklich ein schwieriger Zahn. Ja, genau. 1121, da ist der Kanal wirklich schwierig zu finden, weil er ja so klein ist. Richtig cool von der Assistenz, die hat sich halt nichts anmerken lassen.
Sehr
Die
professionell.
Patientin wusste es halt, glaube ich, nicht besser.
Nö.
Und ich habe die ganze Zeit nur vor mir gesehen, die Achse. Weil ich hatte noch so im Kopf aus der Uni, okay, es geht
Perforation.
erst nach da und dann musst du nach unten, erst nach
Ja.
da und nach unten. Mein Gott, hat das lange gedauert. Aber es hat funktioniert.
Sehr
Und
gut.
diese Patientin habe ich dann auch über die Jahre, die ich dann in der Praxis gearbeitet habe, immer wieder mal gesehen. Und jedes Mal wusste ich ja noch diese Situation. Und oh mein Gott, also so eine Schwitzsituation in den ersten Wochen, die kommt auch auf jeden Fall. Ja.
Ich kann mich noch sehr gut an meine erste Kinderbehandlung erinnern. Stimmt, nicht die erste. Nicht die erste, aber irgendeine der ersteren auf jeden Fall. Die erste, die mir so im Kopf geblieben ist. Und ich habe den Milchzahn nicht rausgekriegt. Und das hört sich jetzt halt total verrückt an, ne?
Ja.
Aber Milchzähne zu ziehen ist ganz anders als normale Zähne zu ziehen. Ich hatte das Glück damals im Studium, dass ich schon relativ viele Zähne vorher ziehen konnte, weil ich mit einem MKGler in der Box war und der hat mich oben auf der Station Zähne ziehen lassen. Das war natürlich mega cool. Außerdem war ich mal im Aufnahmedienst und hatte irgendwie so einen Parofall und konnte 12 Zähne auf einmal ziehen. Also kam ich
Rausziehen
halt.
oder
Nee, die waren schon ein bisschen noch, aber also, ne, es
rauspusten?
war halt mega cool für die Erfahrung. Aber Milchzähne zu ziehen ist ja ganz anders, ganz. Vor allen Dingen war das nicht so ein Zahn, der jetzt irgendwie gar schon resorbierte Wurzeln hatte. Das war einfach schön. Ein Oberkiefer Fünfer mit 3 Wurzeln, die so richtig diese Hui gemacht haben, ne, diese Haken in die Mitte. Und du kannst bei einem Kind halt ja auch nicht richtig hebeln. Immer für
Ja,
das
das
Kind,
finden
obwohl
Kinder richtig doof.
ich habe dann da
Ja.
irgendwie nochmal anästhesiert und nochmal anästhesiert. Es war anästhesiert, es war alles gut,
Es
aber
war
ich.
bestimmt anästhesiert auch.
Ja,
Ja.
natürlich war es anästhesiert. Ich habe dann auch nochmal sie dazugeholt. Sie hat sich dann mit mir dahingesetzt, aber sie konnte ja nicht quasi mir das alles aus der Hand reißen. Sie hat sich zu mir in die Assistenz gesetzt und hat quasi mich angeleitet, aber es ging halt einfach alles gar nicht. Und ich weiß noch danach, ich bin ins Büro gelaufen, ich habe geheult, ich habe meine Schwester angerufen und meinte, ich behandle nie wieder ein
Oh
einziges Kind.
Mann.
Ich wollte nur noch nach Hause, es war einfach alles schrecklich. Aber das
Ja.
gehört halt auch dazu. Das gehört
Klar.
einfach auch dazu.
Und zur Anästhesie auch nochmal, ne? Also, dass man einschätzen kann, wann ist es wirklich betäubt und wann hat der Patient Schmerzen und
Ja.
wann merkt er nur, dass er etwas tut. Das ist
Ja.
zum Beispiel ja auch was, was man am Anfang anästhesiert, weil man nicht genau weiß, ob das jetzt da wirklich
Ja.
taub ist und, ne? Und was du gerade meintest, sie ist dazugekommen, das konnte ich zum Beispiel auch immer machen. Ich durfte
Ja.
immer zu meinen Chefs gehen und wenn die gerade was weiß ich was für eine Chirurgie hatten, dann durfte ich da als Assistenzzahnärztin drüber tapern und sagen, können Sie vielleicht mal kurz gucken? Und ich habe zum Beispiel mit dem Endo-Spezialisten auch ungefähr jedes Röntgenbild einmal angeguckt, ob da jetzt nicht
Ja.
wirklich eine apikale Aufwellung und oft dann, ob da nicht da und hier ein bisschen und ob wir jetzt nicht hier das. Und da haben die mich aber auch nie irgendwie doof für angeguckt. Die haben immer geholfen und wie gesagt, dadurch, dass das so unterstützend war und es tatsächlich ein Mentoring war. Also ich würde sagen, such dir in deiner ersten Praxis keine Praxis, die am besten zu dir passt, such dir einen Mentor. Such dir jemanden, der
Ja.
dir was beibringen kann, dem du vertraust, mit dem du auf
Genau.
einer Wellenlänge liegst und der auch will, der dir auch
Ja.
was beibringen will.
Das würde ich auf jeden Fall auch unterstützen. Also man weiß natürlich vorher nie so richtig, woran man ist. Deswegen so richtig den Menschen aussuchen ist schwierig. Da muss man irgendwie auf sein Bauchgefühl hören. Aber
Ja,
was du schon
genau.
gesagt hast, jetzt gerade dieses, dass das auch gewollt wird, das finde ich wichtig. Weil was ich
Ja.
schon beobachtet habe jetzt im Laufe der Zeit, wenn ich mal ab und an wieder einen Assistenzzahnarzt und eine Assistenzzahnärztin in der Praxis hatte, dann war das manchmal so, dass die sich irgendwie nichts sagen lassen wollten
Ja.
und jetzt halt keinen Bock hatten mehr auf Korrektur und Kontrolle und wollten halt gerne viel machen von Anfang an. Ich weiß noch, jemand ist dann auch mal gegangen und meinte, ja, ich darf hier halt irgendwie nichts machen. Und dann habe ich gesagt, na ja, aber es sind ja halt auch noch ein paar Schritte vorher zu tun, bis dass man alles machen darf, ne?
Ja.
Und da finde ich schon, also man soll natürlich was lernen und man soll alles ausprobieren können, aber es ist trotzdem wichtig, dass man so ein bisschen, ja.
Ja, man sollte sich auf jeden Fall bewusst sein, dass man sich jetzt formen lässt. Man ist
Ja.
jetzt der Rohdiamant und welcher Bohrer du bist, das wirst du halt am Ende erst feststellen, in welcher Korngröße du auf dem Bohrkopf bist. Das kommt halt einfach später. Ich habe ja gerade die Situation, dass ich mit ganz jungen Zahnärzten zusammenarbeite und ich liebe das, denen was beizubringen. Und das zum Beispiel auch, weil ich noch genauso weiß, wie mich das halt geformt hat. Und ich hoffe total, dass ich auch Teil derer Journey sein kann.
Ja, cool.
Dass die sozusagen meine Tipps mitnehmen. Und auch da zum Beispiel das, was ich letztes Mal als Learning erzählt hatte, das mit den Gingiva-Formern in dem Natriumhypochlorit,
Habe ich
das
übrigens
habe.
heute wieder gemacht.
Sehr gut. Ich mache das natürlich jetzt auch immer. Und das habe ich von einem viel jüngeren Zahnarzt gelernt, der gerade aus der Uni kam und das da erforscht hat.
Ja.
Und dieser Austausch ist doch super cool. Und
Ja.
deswegen nehme ich ihn ja nicht weniger ernst, nur weil ich ihm tausend Sachen erkläre und ihm genau zeige, wie ich das mache und ihn
Ja.
ausbilde. Deswegen
Ja.
heißt es nicht, dass ich ihn nicht ernst nehme. Und das kann man sich als Anfänger oder Anfänger klingt so doof, aber als Beginner in der Zahnmedizinwelt auch einfach sagen. Es ist ein
Ja.
interkollegialer Austausch und der eine kann das besser und der andere das.
Genau, also ich finde zum Beispiel Frontzahnfüllungen sind oft von Berufseinsteigerinnen dann richtig, richtig schön.
Ja,
Ne? Ja. Ich merke schon wieder hier, unseren anderen Aspekte sprengen eigentlich den Rahmen. Also ich glaube, wir müssen Schluss machen, weil die Folge wird zu lang. Lass
mal
uns über den Rest
wieder
genau beim
das
nächsten
nächste
Mal
Mal
sprechen.
sprechen.
Ja.
Learning der Woche.
Ich habe von einer jungen Patientin gehört, die selbst noch Studentin war, dass sie sich jetzt in einen neuen Studiengang eingeschrieben hat, der da heißt Künstlerische Gestaltung und Therapie, würde man es jetzt vielleicht übersetzen. Dann habe ich gefragt, okay, das klingt ja irgendwie sehr gegensätzlich. Das eine klingt nach Kunst und das andere nach Therapie. Und da geht es darum, dass psychisch sehr belastete Patienten oder Patienten mit psychischen Störungen behandelt werden, indem sie Kunst machen. Oder indem sie zum Beispiel nicht nur Dinge mit den Händen entwerfen, sondern indem sie zum Beispiel auch digital Dinge entwerfen können. Und ich fand total schön, dass es diesen Studiengang jetzt gibt, weil diese Verbindung zwischen Kunst und Therapie, ich glaube, dass das ein ganz starker Ansatz ist und dass man da auf eine ganz niederschwellige Art und Weise ganz viel bewirken kann, ohne quasi über das Problem zu sprechen, sondern etwas anderes zu tun, ein anderes Problem bewältigen. Das finde ich total schön. Und das halt auch zu enttabuisieren und das etwas Normales werden zu lassen, weil ja Kunst sowas Positives ist. Und das ist ja was, wenn du sagst, ich habe ein neues Lied geschrieben oder ich habe eine neue 3D-Struktur geprintet und damit kannst du dich ausdrücken und damit kannst du dich selbst coachen quasi. Das fand ich super cool und interessant. Und
Ja.
das war mein Learning der Woche, dass man daraus einen Studiengang gemacht hat, den man komplett studieren kann. Fand ich
Ja.
mega cool.
Ja, richtig cool, dass du es sagst. Ich habe eine Freundin, die ist Musiktherapeutin in Geragorik. Also für alte Menschen macht die Musiktherapie in einem Heim, wo vor allem demente Menschen sind. Und genau, die erinnern sich dann teilweise auch noch total daran und können so auch ganz viel verarbeiten. Also ich finde das richtig schön.
Ja, da kommt quasi der Ansatz her, hat sie auch erzählt, weil
Witzig.
man sozusagen bei den Alten angefangen hat.
Ja.
Und da ist dieses Tabu ja gar nicht so groß. Und mit Musik, was man da mit Demenz, Alzheimer, was da möglich ist, ist ja unglaublich, welche Gehirnregionen man da nochmal ansteuern kann über diesen ganz anderen Teil des Hirns, weil
Ja.
er ja so anders funktioniert, weil er so anders angesteuert wird. Und genau aus diesem Ansatz ist quasi entstanden, dass man die psychischen Belastungen der Patienten eben auch ganz anders ansteuern und therapieren kann.
Richtig cool. Ja.
Ja.
Dental Empowerment. Wir wollen dich als Berufsansteigerin darin empowern, durchzuhalten, die richtige Praxis und vor allem auch deine Mentorin, deinen Mentor zu finden. Das muss nicht direkt von Anfang an klappen. Und sei dir aber dessen bewusst, das, was du dir wirklich wünschst, was du dir richtig manifestierst, das wirst du auch finden, das strahlst du aus. Denk nicht, dass die coolste, schickste und Instagrammabelste Praxis die beste für dich ist, sondern es kann eben auch eine ganz kleine Praxis auf dem Dorf sein, die dann für dich genau das Richtige ist. Also denk da auf jeden Fall offen und bleib am Ball. Verstell dich nicht. Es ist völlig okay, wenn du von Anfang an sagst, Chirurgie ist nichts für mich. Das ist in Ordnung. Du musst auch nicht alles von Anfang an können und manche Dinge entwickeln sich auch erst mit der Zeit. Also, go for it, auf jeden Fall ganz viel Spaß.
Genau, was du gerade gesagt hast, ist auf jeden Fall ganz wichtig. Bleib bei dir selbst. Du spürst auf jeden Fall, ob die Praxis zu dir passt. Und ich würde auch sagen, geh so schnell wie möglich, wenn es nicht zu dir passen sollte. Auch in der ersten Praxis. Du musst jetzt nicht da bleiben, nur weil das deine erste Praxis ist. Wenn du deinen Mentor gefunden hast, dann wird der Austausch dir so viel Spaß machen, dass du gar nicht darüber nachdenkst, irgendwo anders hinzugehen. Und probier dich aber auch aus. Gerade am Anfang kann man gucken, welche Möglichkeiten es gibt und frag, 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 frag. Sei wie ein Schwamm und nimm alles auf. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Follow da, wo auch immer ihr uns gerade hört oder seht.
Und schreibt uns unbedingt, ob wir noch mehr Themen behandeln sollen. Es kommt noch mehr, aber vielleicht habt ihr noch die ein oder andere Inspiration für uns. Dann schreibt uns das in die Kommentare oder über Social Media. Da könnt ihr uns auch immer beobachten in unserem Alltag. Anni und ich, wir nehmen euch immer mit auf Instagram vor allem. Und da könnt ihr schauen, was wir so den Tag über machen und vielleicht auch mal ein bisschen sehen, wie das bei uns so abläuft.
Die Links dazu, die findet ihr in den Shownotes. Und die nächste Folge Beyond the Floss kommt nächsten Mittwoch zur Primetime.
Genau, bis dann. Ciao.
Ciao.
Beyond the Floss.
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 The Empowering Dental Podcast.
Wir nehmen euch mit in unseren privaten und beruflichen Alltag als Zahnärztin.
Sprechen über Höhen und Tiefen, ein gesundes Mindset und mentale Balance in der Zahnmedizin.
Teilen mit euch, was es wirklich heißt, heutzutage Zahnarzt zu sein.
Und bei uns findet ihr Empowerment für euer Daily Dental Life.
Jeden Mittwoch. Überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auch bei YouTube, TikTok und Insta.